Ihr Lieben, auch ich wünsche euch von Herzen einen gesegneten zweiten Advent. Ich freue mich, dass wir ihn miteinander feiern können. Ja, wir sehen hier an der Wand jetzt eine Sonnenfinsternis. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Sonnenfinsternis miterlebt habt. Ich kann mich gar nicht erinnern, in meinem eigenen Leben, dass es das schon mal gab oder dass ich es gesehen habe. Da war vielleicht eine Wolke davor. Wir in unserer aufgeklärten Zeit haben keine Angst mehr vor einer Sonnenfinsternis. Wir können das physikalisch erklären. Wir wissen, wie das abläuft. Vor allem wissen wir auch, das ist begrenzt. Ja, das ist zeitlich begrenzt. Kurz ist mal der Mond dazwischen, aber auch irgendwann in relativ kurzer Zeit, in wenigen Minuten, hat sich das Ganze dann wieder erledigt und die Bedrohung ist vorbei. Anders war es, als es noch keine Aufklärung gab, noch keine Orientierung an Naturwissenschaften. Da hatten die Menschen Angst, panische Angst, es könnte hier etwas ganz Schlimmes auf sie zukommen. In der Geschichte Israels gab es auch eine Sonnenfinsternis, aber eine, die keine wenige Minuten dauerte, sondern viele Jahre und Jahrzehnte. Eine Sonnenfinsternis im übertragenen Sinne. Es war eine religiöse Sonnenfinsternis. Der Blick zu Gott war verschlossen. Sie konnten Gott nicht mehr sehen. Sie konnten keinen Bezug zu Gott mehr aufbauen. Das hielt Jahrzehnte an und das ging an die Substanz. Die Israeliten hatten das Gefühl, uns ist der Himmel verschlossen. Ja, dunkle Wolken stehen zwischen uns und Gott. Gott hat sich verborgen. Gott hat sich versteckt. Gott ist nicht mehr da. Israel hört ihn nicht mehr, Israel erfährt seine Nähe nicht mehr und das ist unerträglich, denn sie sind doch sein Volk. Und sie hatten doch ganz andere Phasen in ihrer Geschichte erlebt. Ihr kennt die Geschichten. Ja, früher war alles anders, wie er sie mit großer Kraft aus der Sklaverei Ägyptens befreit hat. Oder wie er sie vollmächtig durch die Wassermassen eines Meeres führt. Wie er ihnen am Berg Sinai seine 10 Gebote gibt und seinen Willen kundtut. Wie er sie durch die Wüste führt in das verheißene Land. Wie er ihnen Richter und Könige gibt, alles Zeichen der Fürsorge Gottes. So hatten sie ihn erlebt. Aber jetzt war alles anders. Gott schien weg zu sein. Der Himmel verschlossen. Totenstille. Gott ist weg. Nun kann man sich fragen, wie kommen die Leute darauf? Bilden sie sich das ein oder worin liegt das Problem? Nein, die bilden sich das nicht ein, sondern sie haben erleben müssen, dass der Mittelpunkt ihrer Religion, der Tempel in Jerusalem, zerstört wurde. Die ganze Stadt war weg, aber vor allem der Tempel. Und sie waren überzeugt, hier wohnt Gott. Hier ist er zu Hause. Und wenn der Tempel nicht mehr da ist, ergo, dann ist auch Gott weg. Dann ist auch Gott nicht mehr da. Die Menschen wurden ins Exil geführt nach Babylon und ihr Glaube, der jüdische Glaube, drohte zu zerbrechen. Es gab keinen anderen Moment in der Geschichte des Judentums, der so kritisch war wie dieser Moment, als die Menschen ins Exil kamen und der Tempel zerstört war. Und da lag die Frage auf der Hand, ist Gott nicht mehr da? Ist er weg? Der Prophet Jesaja nimmt die Klage des Volkes auf, die ganz ehrlich ist. Wir hören auf seine Worte. Es ist der Text, der für den heutigen zweiten Advent von unserer Kirche als Predigtext vorgeschlagen worden ist. Aus Jesaja 63, Vers 15 bis Kapitel 64, Vers 3. Ich lese nach der Basisbibel. Da betet das Volk. Schau doch vom Himmel herab, wo du in Heiligkeit und Pracht wohnst. Wo sind deine brennende Liebe und deine Macht? Dein großes Mitgefühl und deine Barmherzigkeit, wir merken nichts davon. Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Befreier. Das ist von jeher dein Name. Aber warum lässt du uns in die Irre gehen, so dass wir deinen Weg verlassen, Herr? Warum machst du unser Herz so hart, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Wende dich doch uns wieder zu, wir sind doch deine Knechte, wir sind die Stämme, die für immer dir gehören. Für kurze Zeit wurde dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Feinde traten dein Heiligtum mit Füßen. Es geht uns, als wärst du nie unser Herrscher gewesen. Es ist, als wären wir nicht nach deinem Namen benannt. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, sodass die Berge vor dir beben. Komm wie ein Feuer, das trockene Zweige in Brand setzt und Wasser zum Kochen bringt. Zeig deinen Feinden, wer du bist. Völker sollen vor dir zittern. Denn du vollbringst furchtbare Taten, die all unsere Erwartungen übertreffen. Komm doch herab, sodass die Berge vor dir beben. Noch nie hat man so etwas vernommen, noch nie hat jemand davon gehört. Kein Auge hat jemals einen Gott wie dich gesehen. Du allein tust denen Gutes, die auf dich hoffen. Ihr Lieben, wir feiern Advent und ich weiß nicht, ob ihr auch Adventrituale habt in eurem Alltag. So eine Adventsstunde mit Musik und Keksen oder Dekoration. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, die Adventszeit zu gestalten. In diesem Jahr ist alles wieder ein bisschen schaumgebremst. Die Corona-Pandemie hält unser Land schwer in Atem. Und viele können nicht unbekümmert Advent feiern. Unbekümmert ist Israel auch nicht, ganz und gar nicht. Israel sehnt sich nach Advent, sie schreien nach Advent. Advent heißt ja Ankunft, ne? Advent heißt ja nicht nur Vorweihnachtszeit, wir haben das dazu gemacht. Advent heißt die Ankunft Gottes und diese Menschen schreien danach, Gott, komm doch endlich. Reiß den Himmel auf, ja? Und komm zu uns herab, wir sind doch deine Leute. Wie kannst du uns im Stich lassen? Reiß den Himmel auf, wir können diesen verschlossenen Himmel, wir können ihn einfach nicht mehr ertragen. Auch heute machen Menschen die Erfahrung, dass der Himmel für sie wie verschlossen erscheint. Vielleicht gehörst du zu solchen Menschen. Ich persönlich kenne das Gefühl sehr wohl. Es gibt Phasen im Glauben, da macht man gute Erfahrungen mit Gott, wenn man zum Glauben kommt oder wenn man mal auf einer Bibelfreizeit war oder ein Lied einen begleitet hat, dann sagt man, hey, Gott ist da, ich spüre ihn, ich fühle ihn, cool. Entdeckungen in der Bibel, Bibelworte, die uns was bedeuten, das ist schon großartig. Oder eine Lebensführung, wo wir hinterher sagen können, da war Gott zu sehen. Aber das kann sich auch ändern und es kann alles ganz anders werden. Man spürt Gott nicht mehr. Die Bibel ist ein stummes Buch. Man liest zwar drin, geht auch mal in die Gottesdienste, aber irgendwie hat das nichts mehr mit dem eigenen Leben zu tun. Gebete prallen an der Zimmerdecke ab, man betet, aber man hat nicht das Gefühl, dass sich irgendetwas bewegt. Der Himmel scheint verschlossen. Gott ist verborgen. Gott ist nicht mehr da. Und wir haben auch zu kämpfen in unserem Leben. Nicht mit irgendwelchen Völkern wie Israel, aber auch in unserem Leben gibt es Kämpfe und Feinde, die uns das Leben schwer machen. Ich denke daran zum Beispiel, wenn Menschen von Hoffnungslosigkeit geplagt werden, weil sie trotz zahlreicher Bewerbungen immer nur Absagen bekommen in ihrem Job. Neben der wirtschaftlichen Not fühlen sich diese Leute oft einfach hilflos. Vielleicht kennt ihr das aus eurem eigenen Erleben, oder aus eurer Verwandtschaft, aus dem Freundeskreis. Ja, wenn Menschen hoffnungslos sind, das sind ernsthafte Feinde. Oder ich denke an Menschen, die verzweifelt sind, weil sie in Schulden geraten sind. Ob selbst verschuldet oder auch nicht, es gibt für Menschen, die in Schulden stecken, irgendwann keine Perspektive mehr. Wie soll ich da noch mal rauskommen? Ich denke an ältere Menschen, die sich fragen, wie soll das alles werden? Wo kann ich mal leben später? Wer wird für mich da sein? Die Kinder? Damit kann ich nicht rechnen. Aber wer hilft mir denn dann? Wer besucht mich denn dann? Wer ist denn dann für mich da? Ich denke an Menschen, die resignieren, weil sie keinen Partner fürs Leben finden. Manchmal können sie mit ihrem Single-Dasein gut leben, aber immer wieder werden Tränen vergossen, wenn sie befürchten, dass sie ihr Leben lang allein bleiben. Ihr könnt eure eigenen Beispiele hier einfügen, liebe Freunde. Es gibt so viele Punkte, wo wir kämpfen. wo wir kämpfen und wo wir auch fragen, wo ist Gott eigentlich an meiner Seite? Ja, und das ist dann nochmal eine zusätzliche Not zu der eigentlichen Not. Wenn wir das Gefühl haben, Gott ist nicht da. Gott handelt nicht mehr. Wir können ihn nicht mehr spüren, nicht mehr hören, nicht mehr sehen, nicht mehr fühlen. Und dann wird das auch unsere Klage. Herr, schau doch herab vom Himmel. Warum setzt du dich nicht mehr mit für uns ein? Wo sind deine Taten? Warum hältst du dich zurück? Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns runter. Dieser intensive Hilfeschrei und dieses Bild ist für mich die Mitte des Textes. Reiß den verschlossenen Himmel auf. Friedrich Spee, ein Jesuit, hat diesen adventlichen Hilfeschrei zu einem bekannten Lied verarbeitet. O Heiland, reiß die Himmel auf. Ein ökumenisches Lied aus katholischer Feder, im katholischen Gotteslob sowieso zu finden, auch im evangelischen Gesangbuch, auch in freikirchlichen Liederbüchern, nur im Gemeinschaftsliederbuch findet es sich nicht. Warum auch immer, wir wissen es nicht, aber wir werden es trotzdem gleich singen. O Heiland, reiß die Himmel auf, weil es ist ein Lied, das sich auf diesen Text bezieht. Und das Thema wird noch tragischer. Wenn Menschen, die ohne Gott leben, diese Erfahrung machen, also diese Erfahrung von Leid und dann die Erfahrung, dass irgendwie Gott nicht eingreift, dann ist das für sie klar, der Glaube hat keinen Sinn und sie wollen mit dem Glauben nichts zu tun haben. Sie sagen, ja, kannst du eh vergessen, das ist irgendwie klar. Aber bei Israel ist das anders. Israel hat Gott erlebt. Israel nennt hier Gott seinen Vater und das ist sehr ungewöhnlich. Im Alten Testament wird Gott kaum als Vater angeredet. Erst Jesus lehrt uns, ihn als Vater zu sehen, aber so haben sie ihn erfahren. Und zwar kein traumatisches Vaterbild, sondern einen Vater in Fürsorge, der für Israel da ist, der Geduld mit Israel hat, der Israel liebt. Und so hat uns Jesus ja auch den Vater gezeigt. Aber jetzt wird in dieser Klage die Vaterschaft Gottes in Frage gestellt. Was ist das für ein Vater, der seine Kinder so verlässt? Der ja seine Kinder über Jahrzehnte vergisst. Gott, wie kannst du dich noch ernsthaft Vater nennen? Der du dich in deinem Himmel verschließt und ihn verschlossen hältst. Dass man dich an deine Vaterschaft erinnern muss. Und dann fragt dieser Text ganz ehrlich, schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Ist deine Liebe erloschen? Ich finde das so großartig, wie ehrlich gefragt wird. Und diese Tragik und diese Fragen kenne ich auch aus unserem Leben heute. Sind wir doch mal ehrlich, hier oben, Sonntag für Sonntag, predigen wir, dass Gott gut ist, dass er liebt, dass er barmherzig ist und gütig und treu ist und Gebete hört. Und in unserem Alltag erleben wir oft das Gegenteil. Dann fragen wir, ja, warum hört Gott mein Gebet denn nicht? Warum muss ich durch dieses tiefe Tal gehen? Warum müssen meine Kinder dieses oder jenes erleben? Und dann ist eine große Kluft, eine große Lücke zwischen dem Programm hier vorne und dem Alltag, den wir leben. Das ist doch heute nicht anders als bei Israel. Und ich finde es kostbar, wenn man dann klagen kann, wenn man dann schreien kann, so wie Israel es tut. Aber es ist hier wie so oft in einer biblischen Klage, im Laufe des Textes ändert sich der Ton. Von der Verzweiflung zu einer vorsichtigen Hoffnung am Ende. Du kannst den Menschen, die auf dich vertrauen, denen kannst du helfen. Und das, liebe Freunde, hat Gott getan. Und das müssen wir genauso sagen. Wir dürfen in der Adventszeit klagen, an dieser Not leiden, aber wir dürfen als Kirche vor allem diese eine Botschaft sagen, Gott hat gehört. Gott hat sich auf den Weg gemacht. Gott hat den Himmel aufgerissen. Er hat genau darauf geantwortet, O Heiland, reiß die Himmel auf und komm zu uns herab. Das hat Gott getan. Ich möchte das anhand von drei Aspekten nochmal kurz darstellen. Ganz kompakt. Erstens, Gott reißt den Himmel auf in Jesus von Nazareth. Wir denken natürlich in diesen Wochen zuerst an die Geburt von Jesus. Und das ist auch in Ordnung, ja. Viele Geschichten in den Evangelien erzählen davon, wie durch sein Leben die Tür zum Himmel aufgeschlossen wurde. Ja, wie sich der Himmel öffnete. Wo Jesus war, hat sich der Himmel geöffnet, ne? An einigen Stellen, schon bei seiner Geburt, ne? Da geht der Himmel auf, die Engel kommen herab zu den Hirten und singen, Ehre sei Gott in der Höhe, der Himmel geht auf, das Kind wird geboren. 30 Jahre später, Jesus beginnt seine Tätigkeit, er geht zum Jordan, er lässt sich taufen von Johannes dem Täufer und da geht der Himmel auf. Und eine Stimme kommt vom Himmel, das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Liebe Freunde, wo Jesus ist, da geht der Himmel auf. Aber endgültig aufgestoßen wurde die Tür an Karfreitag. Als Jesus den Todesschrei erklingen lässt, dann bebt die Erde. Wie es bei uns in Vers 19 heißt, die Berge sind ins Wanken geraten. Und dann lesen wir in den Evangelien, die Tür zum Himmel wird aus den Angeln gehoben. Jesus reißt den Himmel auf. Der Vorhang, der die Menschen von Gott trennt, der wird zerrissen. Wo Jesus ist, geht der Himmel auf, wird der Zugang zu Gott frei. Das ist großartig. Das ist die frohe Botschaft, die ich euch heute mitgebracht habe. Wo Jesus ist, geht der Himmel auf. Kann der verschlossene Himmel sich öffnen. Der zweite Gedanke. Gott reißt den Himmel auf für jeden persönlich. Advent ist nicht nur eine Angelegenheit für die Menschheit insgesamt oder für die Kirche oder so, sondern Advent darf für dich und für mich heute gelten. Jesus will heute in dein Leben kommen, ganz richtig, so ehrlich, so konkret. Das sind nicht einfach nur Geschichten von vor 2000 Jahren, sondern wir glauben ja, dass er lebendig ist, dass er hier ist. Jesus ist hier und er will in dein Leben kommen. In deinem Leben darf es Advent werden. Und die Bibel ist voller Geschichten, wo Gott zu Menschen kommt, wo er den Himmel aufreißt und sie segnet. Wir haben eben in der Lesung diese Geschichte gehört von Jakob, dem Betrüger, der auf der Flucht war, ein Schurke. Ja, der hatte keine Zukunft. Der legt sich hin und er schläft erschöpft ein und dann sieht er im Traum, wie der Himmel aufgerissen wird und wie eine Leiter bis in den Himmel führt und Gott steht da oben. Und Gott macht ihm keine Vorhaltungen, sondern Gott sagt, ich segne dich, geh weiter. Gott reißt den Himmel auf. Und das möchte ich dir auch zusprechen, der du heute in diesem Gottesdienst bist. Vielleicht fühlst du dich so, dass in deinem Leben der Himmel verschlossen ist. Und da möchte ich dir sagen, Jesus möchte schon heute und hier in dein Leben kommen. Ganz konkret, was bringt er denn mit? Was hat Jesus im Gepäck, wenn er kommt? Es gäbe so vieles zu sagen über Jesus, was er alles für dich dabei hat an Geschenken. Frieden zum Beispiel. Jesus will dir Frieden schenken, echten Frieden. Denn Frieden brauchen wir. Du brauchst Frieden mit dir selbst, mit deiner Geschichte, mit den Grenzen, die du hast, den Schwachheiten. Du brauchst Frieden mit deiner Schuld. Jesus will dir diesen Frieden geben, weil er dir diese Schuld vergeben will. Jesus hat Liebe dabei für dich. Jesus liebt und Jesus will dich bergen. Du darfst bei ihm zu Hause sein. Du musst dich nicht verstecken oder verstellen. Du musst keine Masken aufsetzen. Bei Jesus darfst du du sein, ohne Angst vor Ablehnung. Und Jesus hat Hoffnung im Gepäck für dich. Die Hoffnung, dass dein Leben letztlich gelingen wird. Dein Leben, Anfang und Ende stehen in seiner Hand und darum darfst du Hoffnung haben, dass am Ende wirklich alles gut wird. Ihr Lieben, Advent ist wichtig. Advent heißt, Jesus kommt zu dir. Wir feiern nicht nur die Geburt damals, dass er damals gekommen ist, sondern wir feiern sie auch, dass er heute zu uns persönlich kommt. Als Voraussetzung braucht es nicht viel. Einfach Offenheit. Einfach Offenheit und Sehnsucht und zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich will dich erfahren. Komm, reiß doch den Himmel auf. Mach doch die Mauern kaputt, die mich blockieren. Ich glaube, wenn wir so ehrlich und offen Jesus gegenübertreten, dann kann sich unser Leben verändern. Und der dritte Punkt, Gott reißt den Himmel auf in Jesus von Nazareth. Gott reißt den Himmel auf für jeden persönlich. Und Gott reißt den Himmel auf am Ende der Zeit. Auch das klang eben in der Moderation an, dass es noch eine andere Perspektive gibt an Advent, nämlich auf das zweite Kommen Jesu in diese Welt. Und das wird nicht so sein wie das erste. Das erste war leise. das Kind von Bethlehem, der Zimmermann aus Nazareth, der Gequälte, Hingerichtete am Kreuz, Bilder der Demut, der Niedrigkeit, der Sanftmut. Anders am Ende der Zeit. Dann wird Jesus noch einmal kommen, endgültig wird er den Himmel aufreißen. Und das wird dann so sein, dass alle Welt es sieht. Und Paulus schreibt, alle Knie werden sich vor ihm beugen, vor dem, der dann als Sohn Gottes sich offenbart. Er wird die Toten und die Lebenden richten. Er wird eine neue Erde erschaffen, einen neuen Himmel. Und diese Perspektive auf die Ewigkeit darf nicht verloren gehen. Klar, Kirche darf nicht Menschen vertrösten, ja, auf das Jenseits und so, dass man hier nichts mehr tut. Darum geht's nicht. Aber Kirche darf auch nicht den Blick verlieren auf die Ewigkeit, denn das ist unser Ziel, ihr Lieben, das ist unser Ziel. Wir müssen wieder selbstbewusst davon sprechen, dass wir Jesus entgegengehen. Ich komme zum Schluss. Ach, Heiland, reiß die Himmel auf. Dieses Flehen hat Gott gehört und er hört es immer wieder. Ich möchte euch Mut machen zur Klage. Zur Klage da, wo ihr Gott nicht mehr erleben könnt. Und ich wünsche euch auch, dass ihr das andererseits erfahren könnt, in eurem persönlichen Leben, aber auch hier in der Gemeinde. Dass diese Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen sagen, ja, hier geht mir der Himmel auf. Hier lerne ich Gott kennen. Hier entdecke ich Gott ganz neu. Das wünsche ich euch und uns. Advent heißt, Gott will das, Gott kann das. Seien wir offen für ihn. Amen.